Hallo und herzlich willkommen zur Folge 48 des Aue Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 48 angekommen. Nach der Bonusfolge, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, von Martin mit Sophie Weidauer, der Spielerin von Turbine Potsdam, sind wir nach der Folge 46, die wir ja benannt haben vor 4 Wochen, danke Jungs, mittlerweile bei Folge 48 angekommen. Und sind ja etwas ernüchternd auf dem Boden der Realität aufgekommen. Mittlerweile haben wir 6 Spiele gespielt, davon haben wir nur 1 gewonnen und 5 Niederlagen kassiert, relativ deutliche Niederlagen auch kassiert, sind aus dem Sachsenpokal sang- und klanglos ausgestiegen und das wollen wir heute alles besprechen. Heute wieder mit dabei Tobias. Moin Tobias.
Hallo, hallo.
Und wir haben heute einen Special Guest dabei und das ist der gute Max. Hallo Max.
Glück auf.
Hallo Max. Ja Max, wer dich noch nicht kennt, magst du vielleicht kurz vorstellen, wo kommst du her, was hast du mit Erzgebirge Aue zu tun?
Ja, ich bin Max Richter, ich bin seit diesem Jahr der Schachtberichterstatter vom Verein. Ich bin seit 20 Jahren Fan von Aue, auf die Woche genau 20 Jahre und habe in meinem Studium in Dresden schon Spielberichte und Analysen für Liga 2 Online geschrieben und im Herbst letzten Jahres oder Anfang Winter letzten Jahres ist dann der Verein auf mich zugekommen, ob ich mich quasi im Ehrenamt bei der Öffentlichkeitsarbeit mit engagieren will und das habe ich dann dankend angenommen im Zusammenhang mit diesem Neuanfang.
Tobias, warum ist der Verein nicht auf uns zugekommen Richtung Öffentlichkeitsarbeit?
Naja, vielleicht berichten wir den manchmal zu kritisch und vielleicht auch ein bisschen zu kontrovers. Also ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass die ab und an auch mal unseren Podcast hören. Und ich kann mich auch an eine Folge erinnern. Hamburg, meine Perle. Aue, meine Perle hieß das ja. Die hat ja doch ein bisschen höhere Wellen geschlagen und ich glaube, das hat man uns noch nicht vergessen.
Und dann hat man so einen Typen wie Max dann angesprochen, den man aber, glaube ich, auch nicht irgendwie bei Facebook oder bei Twitter dann irgendwie gefolgt ist im Vorfeld, weil sonst wendet man sich doch nicht an Max, oder?
Also, tja, also die Aussage, die da getroffen wurde, war, dass ich der einzig Seriöse bin.
Gut, aber da musst du selbst lachen, oder? Also das, okay, lassen wir mal so stehen. Aber wunderbar, Max, da kommen wir gleich nochmal auf deine Arbeit und dein Engagement, was ja aller Rede wert ist, zu sprechen. Aber du musst uns natürlich nochmal abholen, was ist vor 20 Jahren, also im April, Mitte April 2003 passiert, dass du Aue-Fan geworden bist?
Also meine Eltern oder meine ganze Familie hat eigentlich nichts mit Fußball am Hut gehabt und irgendwann hat mich mein Nachbar, da war ich glaube ich 8 oder 9 Jahre alt, einfach mitgenommen zum Bezirksderby, also Aue gegen Chemnitz, wie man das halt so macht und das war ein, ich glaube, sonniger Tag und wir haben 3-0 gewonnen, das war glaube ich damals noch Regionalliga Nordzeit. Und ich habe Glück gebracht, habe immer Siege mit eingefahren und deswegen durfte ich immer mit. Und dann wird man halt jung und naiv, zwangsläufig Aue-Fan und dann bleibt man das auch. Auch wenn man schon 10 Jahre in Dresden wohnt.
Und bist ihm immer noch dankbar, dem Nachbar? Oder hast du es bisher bereut?
Ja, immer noch. Halt, wie gesagt, wenn man Aue-Fan ist, dann ist man gestählt.
Ja, sehr gut. Das macht was mit einem. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und vielen Dank nochmal an den Nachbarn jetzt 20 Jahre danach, dass er dich da infiziert hat mit dem Wismut-Virus. Muss ja dann die Aufstiegssaison gewesen sein in die zweite Liga. Das ist jetzt bisher auch untergegangen, beziehungsweise das habe ich jetzt erst diese Woche auch irgendwie so realisiert. Wir feiern ja dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre zweite Liga-Aufstieg 2003, damals in Dresden. Irgendwas muss da wahrscheinlich auch noch passieren. Du bist ja jetzt nah am Verein oder im Verein tatsächlich ja drin. Max, ist da irgendwas geplant? Wird da irgendwas organisiert?
Erstmal wird die dritte Liga gehalten und dann beschäftigen wir uns. Ich glaube, der Aufstieg war Anfang Mai und da wird es sicherlich was geben.
Sehr schön, wunderbar. Gut, dann, wenn ich auf die Agenda gucke, wir haben uns heute viel vorgenommen, freuen uns natürlich jetzt auch, dass du hier mit dabei bist und vielleicht auch noch so ein paar Insights aus den Gesprächen dann hinter den Kulissen so ein bisschen teilen kannst, mit uns teilen kannst. Gibt es irgendwelche Vorgaben vom Verein? Weiß der Verein, dass du heute hier bist?
Der Verein weiß, dass ich hier bin, ja.
Natürlich, du musst. Sind zwar manche alte Zöpfe abgeschnitten, aber manches ändert sich da nicht. Nee,
Naja, in so
das wird
einer.
eine ganz lockere Runde.
Ja.
Wir gucken uns die Spiele nochmal an, wobei ich eigentlich keine große Lust habe, im Detail auf die Spiele einzugehen. Gefühlt ist jedes Spiel genauso kacke, deswegen können wir uns, glaube ich, so ein bisschen die Spielrückblicke dann sparen oder schneller drüber gehen. Wir gucken uns mal den Bericht des Vorstands an. Der hat Zwischenbilanz gezogen mit sehr interessanten, auch finanziellen Details. Dann die Causa Marc Hensel wird, glaube ich, spannend, so nochmal eure Einschätzung davon zu bekommen, weil tatsächlich ja die Außenwirkung, die man so über die Boulevardmedien mitbekommt, sich dann tatsächlich ja unterscheidet zu dem, was man dann aus Vereinszeiten dann hört. Dann ist die Kumpelgruppe gestartet, die ja, Zusammensetzung und Vereinigung von Fans, die sich für eine Weiterentwicklung des Kumpelvereins zusammengesetzt haben. Da gab es ein erstes Treffen. Max, du bist Teil der Kumpelgruppe. Da wollen wir natürlich auch ganz gerne hören, was da bisher in der ersten Sitzung passiert ist. Und ein Teil der Sendung wollen wir darauf verwenden, schon mal ins nächste Jahr einen Ausblick zu wagen. Wir gehen fest davon aus, wie du auch gesagt hast, dass wir die Liga halten. Soweit sind wir jetzt mittlerweile auch gekommen, ne? Dass wir als Erzgebirge Aue drüber reden, eine dritte Liga halten zu müssen. Aber das ist nun mal der Zahn der Zeit. Wir wollen uns mal das Team angucken, welches wir denn für die nächste Saison jetzt heute schon haben. Wer hat Verträge? Welche Verträge laufen aus? Welche Neuzugänge haben wir bisher dann auch schon bei uns unter Vertrag genommen? Und gucken auch mal auf die Spieler, die keinen Vertrag mehr haben, ob wir den einen oder anderen doch vielleicht noch behalten wollen. Und am Ende gibt es wie immer einen kleinen Helge der Woche, den wir rausgesucht haben. Und ich bringe ganz gern einen Tatsachenbericht mit einer Kommunikation mit unserem Fanladen, mit unserem Fanshop, denn ich habe mir ein neues Trikot gekauft. Und was da passiert ist, das wird euch überraschen. Dafür müsst ihr aber noch dranbleiben bis zum Ende der Folge. So, ich nehme euch nochmal mit in die Welt zur letzten Folge. Wir haben nach dem Derby-Sieg zuletzt dann aufgenommen. Da hatten wir viele Grüße an Kevin, unseren Hörer, der dann auch vom Zwickau-Spiel berichtet hat. Max, du warst ja auch mit dabei, hast die Spielberichterstattung dann für den Verein auch mitgemacht. Und in der Woche drauf sind wir dann direkt ins nächste Derby gegangen gegen den CFC. Und wenn ich vorhin auch sagte, ich habe keine Lust, groß über die Spiele, über die letzten Spiele zu sprechen. Ich glaube, das Spiel können wir nicht unkommentiert lassen. Für mich eigentlich auch trotz der Spiele, die danach folgten, der Tiefpunkt aktuell in der aktuellen Saison, wie wir da uns sang- und klanglos abschlachten lassen haben. Gerade im Sachsen-Pokal, wo es um echt viel Geld geht, gerade gegen den Chemnitzer FC, war das echt deprimierend, da unsere Mannschaft zu sehen. Max, du warst ja vor Ort. Wie war es für dich? Wie war die Stimmung? Du warst wahrscheinlich auch so ein bisschen hinter den offiziellen Kulissen. Was musste man sich da als Aue-Fan anhören?
Also das ist tatsächlich also sowohl in Zwickau als auch in Chemnitz, wenn man da hinter den Kulissen ist, relativ normal und relativ entspannt. Also auch wenn man dort sieht, dass der andere vom anderen Verein ist, vom Erzrivalen und vom Hassfeind, ist es dort eigentlich sehr kollegial und sehr entspannt. Deswegen kann ich da jetzt, also es war jetzt nicht hinter den Kulissen irgendwelche Streitereien oder irgendwas in die Richtung oder kleine Sticheleien, das ist dort alles relativ, macht jeder seinen Stiefel. Es war im Stadion, war die Atmosphäre ziemlich gut. Also sowohl Chemnitz als auch Aue hat dort am Anfang sehr viel Betrieb gemacht und aufgrund des Spielverlaufs war ja auch quasi von Anfang an richtig Feuer drin. Und das ist uns dann, sagen wir mal, spätestens als das 2:0 gefallen ist, ist dann das Spiel eigentlich uns komplett um die Ohren geflogen. Na? Das war dann, ja, eigentlich nach einer Viertelstunde war das Spiel quasi schon entschieden, weil wir kein Fuß aufs Spielfeld gebracht haben.
Warum haben wir das nicht geschafft, Tobias? Also wie kann es sein, dass wir als Erzgebirge Aue gegen mittelklassigen Regionalligaverein so keinen Fuß auf den Boden bekommen haben und so untergehen?
Naja, also es begann ja, glaube ich, relativ schlecht schon für uns. Also einfach vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, gleich in den ersten 10 Minuten, glaube ich, den ganz katastrophalen Fehler machen, dass die einen Steckpass spielen, Alexander Sorge den verpasst und sozusagen der gegnerische Stürmer praktisch ungedeckt auf zuläuft und sozusagen und Martin Mendl damit entsprechend auch überwinden kann. Und dadurch hatte natürlich Chemnitz eine gewisse Anfangseuphorie. Und die dann natürlich aber auch im, ja, die natürlich auch in diesem Freistoßtor, wo, glaube ich, der gegnerische Spieler einfach vollkommen ungedeckt, einfach auch zum Kopfball kommt. Und vor dem Hintergrund ist es einfach so, dann entwickelt das Spiel natürlich einfach auch so eine gewisse Dynamik, weil Chemnitz hat Lunte gerochen. Für die ist das natürlich bis dato das Spiel des Jahres gewesen. Die merken, heute geht was. Die Beine werden leichter. In Aue werden halt die Beine eher tendenziell auch immer schwerer. Und das hat man ja auch gesehen, dass man, glaube ich, auch bis zu Ende der ersten Halbzeit kaum, also glaube ich, gar keinen vernünftigen Angriff mehr auf den Rasen gebracht hat. Und ja, und ich glaube, nach der Pause ist es dann aber auch nicht gelungen, sozusagen da auch nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Und das fand ich schon super erschreckend, muss ich sagen. Also da war ich wirklich entsetzt, weil ich hätte mir dazu extra dieses schöne rote Trikot gekauft. Und dann, ja, das war, aber richtig viel Geld in die Hand genommen. Und dann dachte ich mir, Alter, was geht denn hier ab? Aber je länger das Spiel dauerte, umso klarer wurde mir, das bedeutet nichts mehr.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, wie viele sich das Trikot gekauft haben und das jetzt natürlich immer mit dieser Nichtleistung irgendwie in Verbindung bringen. Also irgendwie muss da der Verein nochmal irgendwie was machen in Richtung die Trikots einfach nochmal anziehen zu irgendeinem Spiel, was auch immer. Dann sollen sie es nächstes Jahr in der ersten Runde Sachsenpokal im Zweifel nochmal anziehen und bei irgendeinem Sieg gegen einen Dorfverein dann irgendwie, dass es nochmal irgendwie eine bessere Verbindung irgendwie bekommt. Das tut mir auch tatsächlich echt leid. Und ja, war ja aber tatsächlich nur der Auftakt von einer Niederlagenserie, die dann nur kurz unterbrochen wurde von einem Heimsieg von Oldenburg. Wir haben dann gegen 1860 zu Hause 3-1 verloren, was dann aber, beziehungsweise noch, das war noch vorher, sorry, das war vorher, wo sie ja auch dann, sie aber doch relativ gut noch präsentiert haben. Das war noch so zu akzeptieren. Dann hat man gegen Chemnitzer FC verloren und fährt dann nach Meppen, die ganz hinten drin steckten, auf dem letzten Platz waren. Und glaube ich auch im Vorfeld da bisher wenig Punkte dann gerade aus den letzten Spielen geholt haben. Und wir passen uns eigentlich genau dem Spiel dann auch an, wo wir gegen Chemnitz aufgehört haben. Völlig sang- und klanglos verlieren wir. Und das Beste ist dann noch das Ergebnis, dass wir auf dem Blatt Papier irgendwie knapp verloren haben. Auf dem Blatt Papier steht 3-2. Wenn man sich das Spiel aber auch anguckt, wie es auch läuft, hätte es nicht besser laufen können für uns, dass wir trotz dieser schlechten Leistung einfach irgendwann, glaube ich, in der 70. Minute das 2-1 schießen und eigentlich jeder Gegner dann tot wäre, der dann ja auch in der Phase, wo er gerade steht, eigentlich ja zusammenbrechen müsste, weil diese Leistung, die er versucht, irgendwie auf dem Rasen zu bringen, nicht belohnt werden, nun nicht belohnt wird und holen dann am Ende doch durch zwei schöne Tore dann irgendwie einen 3-2-Sieg. Das hat dann einen schon konsterniert und ich glaube, Max, du wolltest ja hinfahren, warst dann, glaube ich, wegen Krankheit nicht da, hast du noch im Vorbericht besprochen. War da in Meppen mehr drin, oder anders gesagt, warum präsentiert sich unsere Mannschaft nach dem Top-Februar aktuell in der desolaten Lage?
Ja, ich glaube, man muss fairerweise natürlich sagen, dass wir in dieser Saison relativ viel durchgemacht haben. Man darf ja nicht vergessen, wo man herkommt. Wir standen nach 9 Spielen mit 3 Punkten da, hatten 5 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und sind jetzt 8 Punkte davor. Also wir hatten einen extrem erfolgreichen Januar und Februar und trotzdem läuft die Mannschaft ja auf letztendlich ein paar wenigen Leistungsträger, die funktionieren, die im System Deutschland funktionieren. Aber in der Breite und in der Stärke, die wahrscheinlich andere Mannschaften haben, funktioniert es nicht. Also mir fällt es auf, dass je mehr Veränderungen von außen reinkommen, je mehr die Startelf sich durchmischt, desto unkontrollierter, desto unstabiler ist das Spiel. Und mir hat das Oldenburg-Spiel dafür extrem gut gefallen, weil dort hatten mal wirklich die Stabilität gestimmt, aber man sieht halt in vielen Spielen, also sowohl gegen 1860 als auch gegen Meppen, dass die Mannschaft sehr gute Phasen hat im Spiel, wo sie Kontrolle hat, wo sie stabil ist und dann wirklich Phasen, wo wir 10, 20 Minuten kein Fuß auf den Rasen bekommen und das ist uns in Halle um die Ohren geflogen, in Meppen um die Ohren geflogen und leider jetzt auch am Wochenende gegen Ferl. Das sind die Phasen, die Mannschaft durch die ganze Saison immer wieder hat. Positiv wie negativ. Man muss sagen, glücklicherweise haben wir es geschafft, in dem Zeitraum jetzt im Frühjahr genug Punkte zu sammeln, dass wir eben jetzt diesen Vorsprung haben.
Ja.
Aber es ist extrem, ja, wechselhaft.
Ja, aber es ist ja, ich kann mich erinnern, Tobias, letzte Saison, Zweitliga, da haben wir immer so von Achterbahn gesprochen, wobei wir da auch mehr, natürlich viel mehr verloren haben, als wir gewonnen haben und so. Aber da ging es doch eher nochmal irgendwie so ein bisschen auf und ab. Und jetzt ist so dieses Auf und Ab wirklich an Monaten festzumachen. Ja? Also wir haben den jetzt angesprochen im Februar, wo wir gegen Mannheim gewinnen. Auswärts in Wiesbaden gewinnen, zu Hause gegen Saarbrücken gewinnen, dann noch zu Hause gegen Essen gewinnen, in Dresden finde ich auch immer noch ein eher auch gutes Spiel gemacht haben, da zwar 1-0 verlieren, aber immer noch ein gutes Spiel gemacht haben. Wie kann sowas passieren? Kannst du es vielleicht, Tobias, auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht irgendwie erklären, wie so eine Mannschaft nach so einem Top-Februar, wo sie sich ja wirklich berappelt haben und nicht nur berappelt, sondern wirklich die Liga ja auch dominiert haben und da auch in der Rückrundentabelle mit ganz oben dran geschnuppert haben. Wie dann solche Spiele zusammenkommen können? Sind es wirklich die vielen Spiele? Sind es die wenigen Spieler, die wir in so einer ersten Elf haben? Wie ist das für dich so festzumachen?
Naja, es gibt natürlich aus meiner Sicht viele Gründe. Einerseits wurde ja noch im Februar noch davon gesprochen, dass man eventuell ja vielleicht sogar noch aufsteigen könnte.
Es soll mal
Was
jemand
natürlich.
gegeben haben, der Aufstieg jetzt getwittert hat, Max. Kannst dich erinnern? Ne?
Ich
Und
darf mich völlig euphorisieren lassen. Ich darf mich völlig. Ja, was andere machen.
genau. Und also es hat natürlich ein Stück weit dazu auch geführt, dass einfach ein gewisser Druck herrschte und dass ja vielleicht auch so das Gefühl eingekehrt ist, okay, jetzt läuft der Laden und jetzt geht man natürlich einfach auch. Ja, jetzt kann man auch vielleicht ein paar Spiele weniger gehen, denn es ist ja einfach so, dass die Spiele, die wir gewonnen haben, das waren ja immer Spiele, wo man tatsächlich 100 oder 110% gegeben hat. Und das waren ja auch teilweise sehr, sehr, sehr knappe Spiele. Und jetzt kommt natürlich auch hinzu, man weiß natürlich auch nicht, was innerhalb des Vereins los ist. Das weiß man natürlich nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es innerhalb des Vereins einfach auch ein bisschen Trouble gibt. Und das ist einfach ein Stück weit zu sagen, dass es da vielleicht auch Ärger innerhalb der Mannschaft gibt. Ich meine, die Entlassung von Marc Hensel ist da vielleicht auch in gewisser Weise so eine Art Spiegelbild. Und ich glaube, was halt auch so in gewisser Weise der Punkt ist, dass ja auch ein Pavel Dotschev anscheinend nicht so ganz, ganz genau weiß, woran das eigentlich liegt. Also, dass der da ja auch mehr oder minder hilflos daneben steht. Und vielleicht ist einfach auch ein Stück weit das Problem, dass da vielleicht auch nicht immer 100% ein Kollektiv dahinter steht. Also gerade wenn man sich das letzte Spiel anguckt, wo man sagt, wo es einfach auch von der läuferischen Leistung gerade im Mittelfeld überhaupt nicht gestimmt hat oder auch überhaupt nicht von der Einstellung gestimmt hat, nicht von der Zweikampfhärte gestimmt hat. Also ein Stück weit gibt's da viele Gründe. Und natürlich ist vielleicht aber halt auch klar, dass der eine oder andere Spieler natürlich auch den Verein verlassen wird. Also da kommen wir ja nachher noch mal da drauf. Und dass wir vielleicht auch in der Breite die Stärke des Kader unterschätzt haben oder einfach auch ein Stück weit Spieler in unseren Reihen haben, die vielleicht auch gar nicht in dieses System ja auch passen. Na, also insofern zu sagen ist, und wenn du einmal in so einer Negativserie bist, dann steckt das natürlich auch in gewisser Weise in den Köpfen, weil im Moment sind wir noch 8 Punkte weg. Das hört sich erstmal viel an, ist es am Ende des Tages aber gar nicht mal. Also, wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja nicht 8 Punkte weg, weil wir so gut waren, sondern im Grunde auch im letzten Monat, weil die anderen so schlecht waren, weil die anderen ja noch schlechter waren und noch schlechter gepunktet haben. Na, und es gibt natürlich einfach auch das Ding, zum Beispiel das Ding gegen Halle, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir machen auf, wir nehmen den defensiven Mittelfeldspieler raus, und schon klappt dieses gesamte System auch schon auch auseinander.
Ja, also das ist natürlich, es ist relativ klar, also es ist allen klar, dass 39 Punkte nicht reichen werden, dass wir auf jeden Fall ja noch Punkte brauchen und jetzt nicht von einem Nichtabstieg reden können Ende März, Mitte April, wo wir jetzt halt gerade sind. Aber für mich, also ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es die Grundlage von diversen Problemen gerade sind und da habt ihr auch wahrscheinlich recht bei den Punkten, die ihr gerade benannt habt. Trotzdem finde ich es immer noch, gerade wenn ich jetzt ein Pavel Dotschev höre oder auch Martin Mennl jetzt gerade gestern nach dem Spiel gegen Ferl, ich glaube, in der Mannschaft oder auch vom Verein her, auch Richtung Max Kommunikation her, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, auch hinter den Kulissen vielleicht, dass mir wird noch zu viel schön geredet tatsächlich. Also das sind, jeder von uns hat die Spiele gesehen. Das sind richtig, richtig schlechte Spiele. Das sind Gegner, Chemnitz FC, SV Meppen, Oldenburg, Hallischer FC, SC Fair, das ist nicht die Top of the Pop dritte Liga, oder wir wollen gar nicht mal von den alten Zeiten aus der zweiten Liga her sprechen. Diese Abstiegskandidaten in der dritten Liga führen uns ja teilweise vor und regelmäßig in den Spielen kriegen wir es nicht hin, koordinierte Offensivaktionen zu machen, sondern stolpern irgendwie von hinten nach vorn den Ball irgendwie nur nach vorn. Dieses eine Spiel gegen Oldenburg, Max, ich war ja im Stadion und hab's gesehen, ey, wir haben zu Hause gegen VfB Oldenburg gespielt und kriegen es nicht hin, da irgendwie auch nennenswerte auch Strafraumszenen und Torchancen mal zu kreieren. Wir müssen froh sein, dass Oldenburg auch an dem Tag oder wahrscheinlich auch insgesamt einfach natürlich auch noch schlechter ist als wir. Und wie endet dieses Spiel, dass wir gerade mal ein paar Minuten vor Schluss irgendwie mit einem Elfmeter-Geschenk, was ja im Zweifel auch einer war, aber trotzdem ist ein Elfmeter, durch ein Elfmeter-Tor gewinnen wir dieses eine Spiel von sechs Spielen aus den letzten sechs Wochen oder letzten fünf bis sechs Wochen. Das ist das Spiel, was wir gewonnen haben auf dem Blatt Papier, wo wir drei Punkte geholt haben. Alles andere muss man froh sein, dass wir nur so knapp verloren haben, weil das, was ich in den letzten vier, fünf Wochen einfach von der Mannschaft gesehen habe, war vollkommen kampflos, saftlos. Man ist den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen. Wenn man reingegangen ist, ist man nicht mit einer Energie, die ich sonst von unserer Wismut irgendwie erwarte und kenne, irgendwie reingegangen. Wahrscheinlich, ja, hat man wahrscheinlich den Kader heute oder in dieser Saison nicht dazu, so eine Spielweise an den Tag zu legen. Ja, wir haben zwar, glaube ich, auch die meisten Karten oder die zweitmeisten gelben und roten Karten, aber auch das habe ich in den letzten Spielen vermisst, dass da mal irgendeiner dazwischen haut. Das heißt nicht, dass einer umgekriegt werden muss, aber irgendeine gewisse Spielaggressivität habe ich irgendwie vermisst. Weder in Meppen noch gegen Oldenburg noch gegen Halle oder Verl waren das irgendwie strukturierte Offensivstationen. Null, tatsächlich null. Und hinten drin sind wir irgendwie wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, die einfach sich die Bälle dann irgendwie vielleicht auch selbst reinlegen. Also guckt die ersten zwei Minuten im Spiel gegen Verl halt an, so, wo man eigentlich schon in dem Moment schon keine Lust mehr hat, irgendwie das Spiel weiterzugucken, weil man genau weiß, wie es läuft. So. Und wie immer nochmal am Ende 3-2 auf dem Blatt Papier sieht es immer noch besser aus, wer sich das Spiel angeguckt hat, der weiß halt, dass wir da hätten doch eigentlich viel, viel mehr Gegentor hätten kriegen müssen. Und da deswegen vorhin dieses, es wird mir noch zu schön geredet, in Pavel Dotschev, der sich dann hinstellt und irgendwie auch vor dem Spiel noch sagt, das wird ihm alles zu schlecht geredet und wir sind nicht zu schlecht. Ich finde doch, wir sind aktuell so schlecht. In Martin Mennel, der dann natürlich ist eher genervt auch von dem Block hinter ihm, der im Zweifel dann auch mal irgendwie ein paar Sprüche hört, wobei ich gestern auch noch viele gesehen habe, die dann auch noch geklatscht haben und der Mannschaft Mut zugesprochen haben. Und natürlich gehören auch nicht Beleidigungen ins Stadion gegenüber der eigenen Mannschaft. Die kann man sich dann ja aufheben für die gegnerische Mannschaft. Aber jetzt hier irgendwie dann noch irgendwie versuchen, das Gute herauszusuchen, das finde ich, da sind zu viele Spiele zu scheiße gelaufen. So. Und natürlich dankbar der Mannschaft gegenüber und Dotschev, dass wir uns da unten rausgekämpft haben, super. Aber warum dann bitteschön diese Spiele in den letzten vier bis fünf Wochen? Das nervt mich echt extremst, weil du im Zweifel diese Wochen von Woche zu Woche Angst haben musst, irgendwie 10 Dinger mal zu kriegen. Wir fahren jetzt nach Elversberg halt, ne, nächste Woche. Ja, was soll dann passieren? Wahrscheinlich gewinnen wir das Ding wieder 2-1 und jeder fragt sich, was ist das denn jetzt für eine Mannschaft? Aber ihr hört es vielleicht irgendwie, mich nervt es total und ich finde immer noch, es wird aktuell auch zu gut geredet. So. Und das kann ich aktuell nicht gut heißen und habe hier die Chance, in dieser Podcast-Folge das Ganze mal rauszulassen.
Da ist sie wieder, die dystopische Stimmung vom Aue-Podcast. Ne? Da ist sie
wieder. Ja.
Ja. Nein, also ich sehe das ja auch, dass die Ergebnisse nicht stimmen und dass die Leistung, auch das Zweikampfverhalten nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass es hilft, noch mehr Druck auf die Mannschaft auszubauen, noch da von draußen draufzuhauen. Ich fand, dass unter Rost war das mit der Hauptfehler, dass Rost es überhaupt nicht geschafft hat, dann Draht zu der Mannschaft zu finden und dann noch von außen noch mehr Druck aufzubauen. Man sieht, die Mannschaft, je mehr Druck drauf ist, desto schlimmer wird's. Also wie gesagt, mir gefallen hat das Spiel gegen Oldenburg deswegen gefallen oder fand's besser, weil einfach eine defensive Stabilität da war und wir zum Nicht-Gefahr gelaufen sind, dass auf Martin Mennel 5-6 Mal zugelaufen wird. sicherlich, ja,
wie in den anderen
Ich
Spielen
finde
halt, ne? Aber
trotzdem,
wie kann sowas sein
ja.
halt, ne? Also genau, naja.
Naja, aber wir haben halt nicht die bombenfeste Viererkette, wir haben nicht die Doppelsechs, die wir uns quasi vorstellen. Also wir sind da aufgrund des Kaders einfach limitiert. Und wenn deine zwei offensiv stärksten oder kreativsten Spieler, Dimitri Nazarov und Stefanjak, sind, darauf können sich Gegner ja einstellen. Das ist halt, wie gesagt, jetzt ist die Mannschaft gefordert, nochmal den letzten Push zu gehen, dass wir auf jeden Fall genug Punkte haben für den Klassenerhalt. Aber wie gesagt, die dritte Liga ist verdammt eng. Es reichen nur 100%, um Punkte mitzunehmen, und die Mannschaft hat aus diversen Gründen das in den letzten Spielen nicht sauber auf den Platz gebracht. Ich finde, also ich sehe noch da Motivation, weil sie haben es ja zumindest auch gestern noch bis in die letzte Minute versucht, auch wenn sie deutlich schlechtere Waffen da hatten als Verl. Also mir hat Verl extrem gut gefallen. Also wenn man die dritte Liga sich anschaut, wenn man den Holzfußball sieht, oder auch, muss auch fast sagen, das sehr eingleisige von Dynamo teilweise, dann hat mir Verl unfassbar gut gefallen. Also man sieht dort auch eine Mannschaft, die letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat, die hat sich gefunden, die spielt sehr schnell, extrem vertikal, und je schneller und je krasser der Gegner auftritt, desto schwerer fällt es natürlich uns, vor allem wenn die Abwehr nicht so stabil ist. Und wenn Marco Schicora hinten nicht alles rausholt, dann sieht es halt wirklich sehr dünn aus. Aber der Anspruch der Mannschaft muss es jetzt sein, in den letzten 6 Spielen jeweils 100% auf den Rasen zu bringen und eben diese letzten 4 oder 5 Punkte, die uns fehlen, auf den Platz zu bringen. Das ist, wie gesagt, dieses Jahr um nichts mehr geht, außer um den Klassenerhalt, dass wir jetzt in einer gefühlten Sicherheit sind. Ist klar, dass da nicht mehr alle Stationen auf 100% laufen. Ist auch klar, dass jetzt viel Unruhe wieder reinkommt. Auch das ist klar, aber dennoch, wir müssen realistisch sein. Wir haben mit großen Problemen, die wir im November noch hatten, es geschafft, den Karren jetzt zumindest halbwegs auf die Straße zu bringen. Und dann muss man im Erzgebirge so realistisch sein, dass man mit einem Auto mit 3 Reifen und ja, ohne Windschutzscheibe kein Formel-1-Rennen gewinnt und einem halben Tank. Wir müssen über die Ziellinie kommen, und dann muss sich da einiges ändern. Aber sag mal so, ich sehe das alles mit einem geteilten, also teilweise bin ich ganz zufrieden, teilweise natürlich aufgrund der jetzigen, also der kurzfristigen Situation, natürlich bin ich auch unzufrieden.
Da muss ich ja wieder direkt an diese lustige Netflix-Doku denken, Drive to Survive.
Worum ging's da?
Das ist eine sehr lustige. Also ich habe mich da ja mal bei Max drüber mokiert, als ich bei ihm im Auto saß. Das ist eine Dokument, eine Sche also ja, mehr oder weniger Dokumentationsserie über die Formel-1-Saison. Und da sieht man ja auch, mit welchen Problemen so die Teams zu kämpfen hatten. Und ich finde deswegen ja auch das Bild von Max, was er ja gerade verwendet hat, bei dem Auto und den 3 Reifen und der fehlenden Windschutzscheibe, finde ich einfach auch da einfach sehr passend. Also der Kader ist aus meiner Sicht, man hat ihn vielleicht am Ende des Tages stärker eingeschätzt, als er am Ende des Tages ja auch war. Also wenn wir dann nachher mal durchgehen, wer eigentlich die Erwartungen erfüllt hat und wer nicht, wird man feststellen, dass der Punkt, dass wir seit Wochen eigentlich oder viele Spieler ja gar nicht teilweise nicht mit dem richtigen Innenverteidiger oder mit einem Innenverteidiger aufgelaufen sind, der eigentlich gar kein richtiger Innenverteidiger ist. Zum Beispiel. Das ist ja das Ding. Oder dass wir einfach für unser System einfach auch zu langsame Spieler haben. Oder dass vielleicht auch einen Robert Huth, der ja eigentlich wirklich ein guter Stürmer ist. Also ich habe ja noch tatsächlich noch mal recherchiert.
Elias Hut.
Elias, der Robert Huth, der Elias Huth, sozusagen, dass der einfach in ein System reingeholt wurde, in das überhaupt gar nicht passt. Also ja.
Robert Huth war der Schnelle, Elias Hut ist der Langsame.
Ja, genau. Ro
Ja,
Ro
Robert
Robert
Huth
Huth.
war, glaube ich, noch langsamer. Noch langsamer.
Ah, jetzt macht Max mir auch noch den Witz kaputt.
Ja,
Ja.
Ro genau. Robert Huth war ja war die deutsche Abwehrkante in der Premier League.
Ja, das stimmt. Ja, also wir schaffen es ja immer wieder in den Podcast-Folgen dann irgendwie so einen Wink Richtung Optimismus hinzubekommen. Und ihr seid es ja von uns auch gewohnt, dass wir die Sektion Glas halb voll sind. Es kann uns keiner mehr die 39 Punkte nehmen. Ich glaube, das ist wichtig, das nochmal festzuhalten. Wir sind, glaube ich, aktuell auf Platz 11, wobei ich heute jetzt gar nicht so die letzten Ergebnisse, nur das Zwickau-Ergebnis irgendwie mitgekriegt habe. Aber ja, ich glaube, uns eint der Wille, noch einige Punkte zu holen, dass wir relativ schnell den Klassenerhalt haben, damit man sich eben auch in Ruhe für die nächste Saison vorbereiten kann. Max, du hast es angesprochen. Es gab im November, und da würde ich jetzt gern überleiten, nämlich auf das Thema die Zwischenbilanz unseres Vorstands, eine Zeit, wo es sowohl sportlich als auch finanziell viel, viel düsterer aussah, als es jetzt aussah. Und ein Zeichen auch der neuen Kommunikationsstrategie, wo du ja auch Teil davon bist, hat gezeigt, dass man eben auch mal einen Bericht von einem Vorstand bekommt oder von zwei Vorständen, nämlich Robert Scholz, der für die Medien zuständig ist, und Thomas Schlesinger, der für das Thema Finanzen zuständig ist. Die finde ich auch einen sehr, sehr passenden und auch sehr, ja, direktes Interview gegeben haben und einfach mal so eine Bilanz geführt haben, was so in den letzten Monaten im Verein passiert ist und was auch gerade der neue Vorstand und die neue Geschäftsführung rund um Olaf Albrecht denn schon bisher gemacht haben. Und ja, ich glaube, nicht im Interview natürlich auch nicht drumherum kamen, nochmal so ein bisschen die Zeit weiter rückzudrehen, was der alte Vorstand hier an Aufgaben hinterlassen hat oder auch an leeren Säcklein hinterlassen hat. Das war schon eine ganze Menge, und ich war froh tatsächlich, dass es im November diese Transparenz nicht gab, weil ich glaube, sonst hätte man sich auch schon sehr viel mehr Gedanken machen müssen um die Existenz des Vereins, weil so wie ich es gelesen habe, wirklich ist tatsächlich dann sehr, sehr viel schlechter, gerade finanziell stande, als wir es von außen so wahrgenommen haben. Kannst du da nochmal, Max, die Sicht auf die Dinge von dir präsentieren? Du, weiß nicht, ob du sogar auch das Interview geführt hast oder ob du es geschrieben hast. Wie würdest du so die Phase im November, Dezember zusammenfassen aus deiner Sicht?
Also das Interview hat Olaf Seiwert, glaube ich, geführt für den Zeichenecho und nicht ich. Aber ich bin natürlich mit den Verantwortlichen, vor allem mit Robert Scholz, natürlich im Austausch. Und meine Einschätzung, ich bin ja, wie gesagt, eigentlich ein bisschen weiter weg vom Verein und habe nur dann quasi gewisse Ansprechpartner, aber mein Eindruck im Vergleich zu zurückliegenden Spielzeiten ist natürlich, dass man sich jetzt schon sehr genau überlegt, wie geht man an die Presse, wie kommuniziert man Dinge, auch mit einem gewissen Abstand und einer gewissen Seriosität, denke ich mal. Und ich glaube auch diese ganze Aufarbeitung dieser finanziellen Probleme, das hat man sich sehr lange und genau überlegt, das hat man sehr dosiert, auch glaube ich, in dem Interview rübergebracht. Da hilft es nichts, impulsiv Dinge nach außen zu tragen, sondern es zählt in erster Linie, das Problem zu beheben und dann gewisse Transparenzen zu schaffen, dass man natürlich nicht jedes Detail, jedes arbeitsrechtliche Detail in die Außenwelt trägt und auch nicht auch den Rahmen sich dafür genau überlegt. Das dürfte jetzt klar sein. Also zu Transparenz gehört natürlich auch, dass man da gewisse Sachen beachtet, die vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so sauber gehandhabt wurden. Und also ich muss sagen, ohne dass ich da irgendwas dazu beitrage gerade, hat sich die Kommunikation oder die Transparenz dahingehend schon sehr verbessert.
Finanziell muss man sich, glaube ich, bedanken bei einer Reihe an Sponsoren, die in relativ kurzer Zeit auch so eine gewisse finanzielle Lücke geschlossen haben, ohne die ja Aue um einiges schlechter in der Zeit gestanden wäre. Super, dass da natürlich auch so dieses Kumpeltum funktioniert und dass sich da so unsere langjährigen Sponsoren wie die Erzgebirgssparkasse, Nickelhütte, Chemieanlagenbau Chemnitz, Elektrowerkzeuge Eibenstock, also die namhaften Großsponsoren, die wir so aus Auer Zeiten her kennen, da wieder mal zur Verfügung gestellt haben und wirklich Löcher gestopft haben, die alten, der alte Vorstand und die alte Geschäftsführung einfach hinterlassen haben. Also vielen Dank an der Stelle hier auch nochmal an die ganzen Sponsoren. Sie halten einfach den Auer Profifußball hier auch am Leben. Und ja, ich glaube, ohne jetzt hier ins Detail gegangen zu sein, hat der neue Vorstand schon auch aufgezeigt, mit welchen Geschäftsmethoden einfach der alte Vorstand gearbeitet hat, hat wohl sehr viele Verträge mit sehr hohen Gehältern entsprechend zuletzt auch noch unterschrieben in der Sommerpause, die einfach nicht gedeckt waren. Und ja, wo einfach dann im Laufe der Zeit man einfach hoffte, dass der Erfolg sich einstellt. Und wenn er natürlich nicht sich einstellt oder dann auch noch hohe Abschlagszahlungen dann für alte Trainer oder alte Spieler notwendig sind, um deren Verträge aufzulösen, bei Aue ja auch regelmäßig vom Arbeitsgericht irgendwie landen. dann ist es, glaube ich, an der Zeit, hier auch als moderner Arbeitgeber aufzutreten und da vielleicht auch mal für eine Veränderung zu sorgen. Und ich glaube, der neue Vorstand, so wie ich es jedenfalls wahrnehme, macht eine gute Arbeit, eine erfolgreiche Arbeit. Die Installation von dem Geschäftsführer als auch vom Sportgeschäftsführer Matze Heidrich, der auch ein sehr professionelles Bild nach außen abgibt. Natürlich auch die Ergebnisse der Mannschaft in den ersten Monaten jetzt im Jahr bringen dann auch nochmal den sportlichen Erfolg mit sich, sodass wir da eigentlich uns relativ gut wieder gesettelt haben und dann auch, wenn der sportliche Erfolg wieder zurückkommt, eigentlich gut in die nächste Saison gehen können. Ich lese es ja gerade nochmal. Wir werden im nächsten Jahr mit 4 Millionen Etat in die neue Saison starten für den Profibereich, was jetzt schon um einiges weniger ist, als es im letzten Jahr war. Also ich glaube, da tut es uns gut, als Fans und als Szene rund um Erzgebirge Aue, da einfach kleinere Brötchen zu backen und glücklich zu sein mit dem, was man hat.
Um das nochmal auszuführen, ich glaube, da muss man sich wirklich jetzt als Fans drumherum drauf einstellen, ne? Also die Zahlen, die da genannt wurden, sind so 1,4 Millionen Verlust. Das ist schon eine extreme Hausnummer und das hat den Verein schon, glaube ich, an die Belastungsgrenze gebracht. Und die wirtschaftliche Situation, die sieht im Erzgebirge jetzt auch nicht rosiger aus. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit viel weniger in Zukunft viel mehr erreichen müssen und die Leute müssen. Die Fans drumherum, die werden sich an diese dritte Liga erstmal gewöhnen müssen, die müssen die annehmen und die müssen da neuen Impuls mitgeben und mitschaffen und die müssen ja, Geduld mitbringen und die müssen auf jeden Fall ja, belastbar sein.
Ja, und weiterhin den Verein unterstützen. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet Mitglied. Wenn ihr noch Geld übrig habt, der Fanshop freut sich immer. Tobias, du wolltest noch was sagen.
Richtig, man muss auch bedenken, dass natürlich nächstes Jahr einfach auch das Geld aus dem Rettungsschirm nicht mehr zur Verfügung steht, was wir dieses Jahr ja noch hatten. Und dass wir natürlich einfach auch, als der Saisonstart so daneben gelaufen ist, man natürlich sich auch sehr, sehr viele teure Spieler geholt hat. Also gerade einen Boris Tasci, der ist natürlich eigentlich ein international erfahrener Profi, der auch lange zweite Liga gespielt hat, der wird nicht so ganz preiswert gewesen sein. Einen Maxi Thiel, den sie dann noch geholt haben, der ja auch echt Zweitliga erfahren ist, der natürlich auch nicht für ein Appel und ein Ei bei uns spielen wird. Und natürlich hat man natürlich aber auch noch so Verträge, man hat natürlich auch einige Spiele noch aus der zweiten Liga ja auch noch mitgenommen. Und im Grunde gesehen ist das eigentlich eine große Wette auf die Zukunft gewesen. Hinzu kam ja auch noch, dass wir ja auch noch anderthalb Corona-Saisons hatten, da natürlich einfach auch Einnahmen weggebrochen sind. Und natürlich man ja auch für die zweite Liga sich halt auch irgendwie Spieler holen musste, die natürlich irgendwie auch wettbewerbsfähig waren. In der letzten Zweitligasaison, die waren definitiv nicht wettbewerbsfähig, das so ehrlich muss man dann auch sein. Aber das ist am Ende des Tages, also ich mich wundere, das war ja eigentlich in Aue immer sehr vernünftig gewirtschaftet wurde und dass man da ja eigentlich immer auf ein gewisses Harakiri verzichtet hat.
Ja.
Na, man hat, glaube ich, zu sehr, man ist zu sehr davon ausgegangen, dass der Erfolg sich schon einstellen wird.
Ja. Und jetzt leite ich mal polemisch dann direkt auf das nächste Thema über. Wenn wir so auf die Zahlen schauen und natürlich auch gucken müssen, wie wir kostengünstige Lösungen schaffen, wie kann es denn sein, dass ein Marc Hensel jetzt die Pro-Lizenz geschafft hat? Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Marc. Top-Ausbildung. Hat die Pro-Lizenz als Trainer und bietet sich ja laut Medien kostenlos dem Verein an und der Verein lehnt dieses Angebot ab. Polemisch gefragt, Max, wie kann der Verein so ein Angebot ablehnen?
Naja, gut, das wurde ja letztendlich dann über die Bild-Zeitung lanciert. Da kann dann jeder selbst entscheiden, wie sehr er diesem Käseblatt auf den Leim gehen möchte, ne? Also es sind da natürlich nicht alles so exakt so gelaufen, wie das dann im ersten Bildartikel geschrieben worden ist. Was ich gehört habe, ist, und das steht auch so eins zu eins in dem zweiten Beitrag, der dann vom Kommunikationsvorstand ausgegeben worden ist, dass es Gespräche gab und die sind zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Und man hat jetzt eine neue sportliche Führung integriert. Diese sportliche Führung trifft Entscheidungen und die werden begründet sein, nehme ich an. Und ja,
Ja.
mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen. Mehr kann ich da auch jetzt nicht erzählen.
Also ich hätte ja auch mir nichts anders vorstellen können, dass auch eine verdiente Person wie Marc Hensel natürlich dass man mit Mackenzie Gespräche führt und ihn natürlich jetzt nicht irgendwie über, wie es ja auch von der Bild-Zeitung proklamiert wurde, per WhatsApp irgendwie gekündigt wurde, was ja im Nachhinein dann auch klar wurde, dass es alles nicht stimmt und irgendwie von der Bild-Zeitung mal wieder alles erfunden wurde. Trotzdem natürlich ärgerlich, welches Bild denn man natürlich abgibt und leider natürlich auch viele sich aus der Bild-Zeitung irgendwie ihre Informationen holen und das für bare Münze nimmt. Also mal wieder ein Beispiel halt, dass man wirklich der Bild-Zeitung einfach oder Axel Springer insgesamt nicht trauen sollte und sich dann immer nochmal andere Medien mit heranziehen sollte. Aber trotzdem, Tobias, irgendwie in Mark Hensel, der ja auch natürlich jetzt die Pro-Lizenz hat, aber in meiner Welt ja immer noch auch Gymnasiallehrer ist und im Zweifel auch in einem Verein irgendwo mit eingebunden werden könnte als Nachwuchstrainer. Jetzt hat man mit Emmerich und Philipp Haug natürlich U19, U17 ist irgendwie jetzt schon belegt, aber ihn irgendwo in diese Nachwuchsgeschichte mit einzubinden, ohne jetzt zu wissen, ob er das vielleicht auch angeboten bekommen hat und abgelehnt hat. Aber das hätte doch auch einer der nächsten Schritte für Mark Hensel sein können, oder? Wie schätzt du die Situation ein?
Na, ich finde es allgemein ein bisschen merkwürdig. Also es ist ja immer klar gewesen, Mark Hensel hat ja immer noch einen anderen Job gehabt. Also ich glaube, der ist ja, wie gesagt, auch bei Gymnasiallehre für Sport und Geschichte, hat das tatsächlich auch immer halbtags gemacht. Hat sich natürlich auch sehr verdient um den Verein gemacht. Also er hat immer mit sehr großem Engagement gearbeitet, nicht immer erfolgreich. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Und wir wissen natürlich nicht, was da im Hintergrund alles vorgefallen ist. Und die Frage ist, willst du in einem Profiverein tatsächlich einen Co-Trainer haben, der nur sozusagen halbtags für den Verein zur Verfügung stehen kann? Also ich kann mich erinnern, als ich im Millern-Ton war, die haben sich da ja auch damals sehr kritisch dazu geäußert, weil sie ja meinten, was, ihr habt einen Cheftrainer, der nebenbei noch einen anderen Job hat in einem Profiverein? Und die Frage ist halt nun einfach, was ich mir jetzt frage, was macht jetzt eigentlich ein Mark Hensel mit seiner Pro-Lizenz? Ich meine, der ist ja im Erzgebirge, ist der ja gut verankert. Mhm. Also ich könnte mir dann vielleicht vorstellen, dass er vielleicht irgendwann mal Trainer in Chemnitz wird oder vielleicht sogar in Zwickau oder irgendwie so.
Mag sich keiner vorstellen. Ne?
Das mag sich keiner vorstellen. Aber die Frage ist, nun hat man da jetzt für 18.000 Euro plus Spesen den Mann ausgebildet. Und das ist natürlich am Ende des Tages dann ja auch wieder verbranntes Geld.
Ja, organisiert ja noch von der alten sportlichen Führung, aber trotzdem ja auch in nachvollziehbarer Weg, was Marc bisher für den Verein geleistet hat, welche Ausbildung er genossen hat, um der Trainer zu werden, der er war oder der er ist, dann jetzt noch den nächsten Schritt zu gehen, ist ja alles nachvollziehbar und auch gut, dass der Verein ihn hier unterstützt hat und auch finanziell ihm sozusagen die Ausbildung dort entsprechend bezahlt hat. Aber so gar keine Verwendung halt dafür zu finden oder sich halt nicht auch übereinzukommen, von welcher Seite auch immer das dann entsprechend dann auch entschieden wurde, da nicht irgendwo im Verein ihn mit einzubinden, das hat irgendwie schon so ein Geschmäckle und ist irgendwie, ja, schade einfach, dass man sich da nicht einigen konnte, auf welche Zusammenarbeit auch immer. Stellen wir uns mal so ein Szenario vor, ihr zwei, Max, Tobias, Pavel Dotschev macht nächstes Jahr nicht weiter, wir sind in der dritten Liga. Antwortet mal die Frage, ja oder nein, wenn dann Mark Hensel zur Verfügung gestanden wäre, hättet ihr euch Mark Hensel als Chefcoach nächstes Jahr gewünscht, ja oder nein, Tobias?
Nein.
Max?
Also wie gesagt, ich hoffe, dass Pavel Dotschev weitermacht und wie gesagt, die Aufgabe der neuen Geschäftsführung ist ja nicht, populäre Entscheidungen zu treffen, sondern richtige. Daran wird sie gemessen und ja, da muss man jetzt durch. Das muss man jetzt akzeptieren. Ja.
Gut, beim nächsten Mal sage ich bitte die Antwort in 140 Zeichen oder so, dass du dich an die Regeln hältst. Ja,
Also jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, das ist jetzt No Front gegenüber Mark Hensel. Der Mann hat sich sehr, sehr, wirklich sehr verdient um den Verein gemacht. Der war ja auch eine Vereinsikone, auch als Spieler und sowas. Also die Frage ist halt einfach, kann man mit einem Trainer, der aber nur halbtags arbeitet, tatsächlich einen Profijob füllen?
Ja, weiß man natürlich nicht, ob er irgendwo dann mal eine Entscheidung trifft, so sagt, also wenn ich die Chance kriege, dann natürlich nur in Vollzeit. Ne? Das hätte ich jetzt auch mal für einen Profi-Chefcoach dann auch erwartet. Das kann man nicht über eine längere Zeit ernsthaft in Teilzeit machen. Ich hätte auch die Frage mit Nein beantwortet, hätte mir aber ihn halt gut in so einer Co-Trainer-Geschichte wirklich vorstellen können. Vielleicht auch so ein Co-Trainer, der wirklich auch die Chefscoach dann einfach von Jahr zu Jahr mitmacht und dann aber als so ein bisschen feste Säule doch auch im Verein als Urgestein irgendwie fungiert, der so ein bisschen im Hintergrund auch so die Schnittstelle zum Management, zu den Fans, zu den Eigenheiten, die im Erzgebirge wichtig sind, auch für Trainer, für das Trainerteam dann irgendwie, wo dann vielleicht so ein neuer Chefcoach irgendwie noch nicht so ganz irgendwie sich zurecht fühlt, da jemanden zu haben an der Seite. Das hätte ich mir, glaube ich, in meiner Welt gewünscht. Ob das jetzt auch funktioniert hätte, das ist natürlich auch nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ja, so gar keine Zusammenarbeit jetzt her. Ja, muss man sehen. Vielleicht tut sich ja da auch noch was in der Zukunft. Gut, wo sich in der Zukunft auf jeden Fall ja etwas tut, ist im Verein. Und einige Positivbeispiele haben wir ja schon genannt. Und Max, du bist ja auch in Person da ein Positivbeispiel. Nicht nur über deine Tätigkeit als Spielberichterstatter und Social Media Aktivist für Erzgebirge Aue, bist du auch Teil der Kumpelgruppe. Die Kumpelgruppe, die dem Aufruf des Vereins folgte, sich zusammenzuschließen und an der Weiterentwicklung des Vereins zu arbeiten. Der Aufruf kam, glaube ich, sogar auch so Richtung Ende des Jahres, glaube ich, war es. Und man fragte sich dann irgendwie jetzt auch schon in den letzten Monaten, na, was gibt es denn jetzt von der Kumpelgruppe? Gibt es eine Kumpelgruppe? Hat die schon mal getagt? Was macht die eigentlich? Jetzt gab es einen Bericht, dass ich glaube sogar auch in der letzten Woche habt ihr euch zum ersten Mal getroffen. Wie muss man sich die Kumpelgruppe vorstellen, Max? Was für Themen besprecht ihr? Habt ihr vielleicht auch einen Auftrag des Vorstandes, um welche Themen ihr euch kümmern müsstet? Wie lief es da letzte Woche ab?
Naja, also in erster Linie ist es natürlich die Initiative der Vereinsführung, eine Stelle zu finden oder eine Möglichkeit für Mitglieder zu schaffen, dass man wieder aktiv am Kumpelverein mitmachen kann, dass man gestalten kann, dass der Kumpelverein jetzt mal diesen Werbeslogan verlässt und dass man wirklich mal zum Kumpelverein übergeht, dass man Augenhöhe schafft, dass man Transparenz schafft. Das ist, glaube ich, in der letzten Woche geschehen. Also wir haben uns im Stadion getroffen, haben uns da alle, die bereit waren mitzumachen, haben uns dort zusammengesetzt. Das war erstmal eine mehr oder weniger eine Kick-Off-Veranstaltung. Aber der Verein war da mit Fanbeauftragten, mit Vorstand, mit Geschäftsführung. Und ja, man hat sich quasi schon mal geordnet, wo möchte das einzelne Mitglied oder der Freiwillige da quasi mithelfen, was hat er für Anliegen, welche Probleme sieht er, welche Ideen hat er, und da haben wir uns dann quasi in Arbeitskreisen zusammengeführt. Es ist tatsächlich, also mir gefällt es bis jetzt ganz gut, es war eine gute Startveranstaltung, in der man schon gemerkt hat, dass hier alle an einem Strang ziehen möchten, dass da auch der Verein, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal ganz klar sagen, der Verein sieht eine Menge Probleme, der Verein bekommt das mit. Da wird nicht Däumchen gedreht, da ist man schon hinter den Kulissen sehr aktiv dabei. Also ein wichtiger Tagesordnungspunkt, also ein wichtiger Aufgabenpunkt dieses Arbeitskreises, in dem ich jetzt Leiter bin, ist, dass man die Ergebnisse oder die Fortschritte, die man im Verein durchaus hat, dass man die auch transparent macht, dass man die nach außen kommuniziert. Ich glaube, da haben wir jetzt schon im Frühjahr ein bisschen was erreichen können in Sachen Jugendarbeit. Und ja, da geht es um attraktives Stadionerlebnis. Da geht es darum, wie können das Stadionerlebnis für Familien, für Menschen mit Handicap attraktiver gemacht werden? Wie binden wir unsere Mitglieder effektiv ein? Wie schaffen wir quasi das überhaupt, diesen Kumpelverein so am Leben zu erhalten und auch mit Leben zu füllen? Und das sind natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit wichtige Sachen. Und es wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, hoffe ich, wird sich da effektiv was tun. Man muss natürlich realistisch sein. Der Verein hat begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Der Verein hat auch begrenzte Manpower. Aber darum hoffe ich, dass von diesen ehrenamtlichen Mitgliedern, die jetzt dabei sind, dass wir da viele kleine Impulse bekommen, viele kleine Ideen umsetzen können, kleine Konzepte erreichen können und auch durch ganz viele kleine Anstöße schon eine große Bewegung schaffen, um den Verein sukzessive wieder besser zu machen. Und ja, ich bin da eigentlich von dieser Kickoff-Veranstaltung schon mal sehr positiv gestimmt. Habe eine gute Arbeitsgruppe übernommen, die, glaube ich, alle in dieselbe Richtung wollen, die alle Ideen mitbringen, auch die verschiedene Qualitäten mitbringen und die verschiedene Ansätze verfolgen. Und ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was bewegen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Ja, super, auch für das Engagement, ne? Und ich glaube, das was mir jetzt so hängen geblieben ist bei dir, bei deinen Ausführungen, auch so dieses Kumpelverein jetzt wirklich mal leben dann auch und mit Leben füllen. Ne? Das trifft für mich echt ganz, ganz gut. Wenn es das tatsächlich der Spirit der Gruppe ist und auch der Auftrag des Vorstands an die Gruppe ist, dann ist es endlich mal etwas, womit man dann auch mit dem Slogan dann wirklich auch was ja, mit Leben füllen kann oder auch was verbinden kann, wenn man wirklich Ergebnisse schafft aus dieser Arbeitsgruppe, die ernst genommen werden und die auch ja, gefordert werden, ja dann im Zweifel auch von der Geschäftsführung. Wir sind ein kleiner Verein, wir werden immer ein kleiner Verein bleiben, der kleine Brötchen backen muss, der aber auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass auch die kleinen Brötchen einen in den Profifußball oder in den zweite Liga führen kann entsprechend. Dass das jetzt in weite Ferne gerückt ist, ist das eine, macht aber im Zweifel auch schon so den modernen Fußball einfach aus. Aber trotzdem nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern weiter entsprechend dran zu arbeiten und auch alle Kräfte zu bündeln und auch jetzt die wenigen finanziellen Mittel, die wir haben, außen vor zu lassen und zu sagen, nee, wir setzen uns ehrenamtlich zusammen und wollen den Verein zusammen nach vorn bringen und da gewisse Dinge verändern, damit wir zukunftsfähig sind, finde ich halt ein super Engagement und das macht dann einfach auch die Kumpelgruppe aus und insgesamt natürlich auch den Kumpelverein dann entsprechend aus. Also vielen Dank für alle, die sich dort gemeldet haben. Man hat an dem Foto gesehen, auch recht divers besetzt aus alten und jungen Leuten, Leuten mit Handicap, alt, jung, männlich, weiblich, da war relativ viel vertreten. Und wenn dieser genannte Schwung, den du wahrgenommen hast in der Kickoff-Veranstaltung, sich das jetzt fortführt in der Zukunft, dann ist das doch ein gutes Zeichen. Wie läuft das jetzt weiter? Wie oft trefft ihr euch? Wann ist vielleicht sogar auch mit ersten Ergebnissen zu rechnen?
Also ich gehe, also wie was die anderen Arbeitskreise jetzt quasi in Detail machen, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich werde versuchen, dass ich mit meinen Leuten einmal die Woche quasi spreche, dass ich Aufgaben jetzt verteile, dass wir erstmal zueinander finden und merken, wo brennt es am meisten, wo können wir schon was tun. Und fester Plan ist, dass man sich regelmäßig trifft online und dass man sich alle Monate auch physisch in Aue trifft und dort gemeinsam Ergebnisse vorstellt und Sachen voranbringt. Man muss, wie gesagt, man muss da ganz nüchtern herangehen. Das wird sehr kleinteilig sein, das wird für einige gar nicht wahrnehmbar sein, aber wir haben einen extrem komplexen Verein. Das nimmt sich nicht weg, wenn man fast 10.000 Mitglieder hat, wenn man ein riesengroßes Stadion hat für 15.000 Zuschauer, wenn man dort 10.000 Leute drumherum managen muss. Da gibt es viele kleine Problemchen, die können wir vielleicht hoffentlich in den nächsten Monaten aus dem Weg schaffen und viele Initiativen anstoßen. Man muss da ganz nüchtern und ganz ruhig bleiben, aber ich hoffe, dass wir bis zur Sommerpause schon was Kleines Vorzeigbares haben und dass wir dann im Laufe der nächsten Saison sagen können, okay, wir haben hier kleine Erfolge und kleine Konzepte verwirklichen können und wir haben den Verein in den Punkten auf jeden Fall besser gemacht.
Ja. Max, wann gibt es den vegetarischen Nudeltopf?
Der steht wahrscheinlich auf einer langen Liste auf jeden Fall drauf. Du wärst sowieso überrascht. Also da, wie gesagt, in Sachen Nachhaltigkeit gab's ganz klare Ideen und Vorstellungen in Sachen, ja, wie gesagt, Familienerlebnis und Erlebnis von Fans mit Handicap war vielen Leuten wichtig. Ja, da geht schon viel in die richtige Richtung. Das Problem ist halt, der Profifußball bewegt sich rasend schnell. Viele wollen das in andere Richtungen schieben und da muss man dranbleiben. Wie gesagt, wir holen hier viel auf und die Leute müssen genügsam sein und die Leute müssen ja
Sehr gut, sehr
Geduld
gut.
haben.
Ja, vielen Dank. Geduld haben wir. Vielen Dank, Max. Ja, wunderbar. Dann schauen wir nochmal auf die Agenda. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wir wollen auch einen Ausblick wagen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen Richtung Vergangenheit orientiert, aktuelle Lage im Verein. Aber wir wollen euch auch ganz gern mal mitnehmen in unsere Gedankenwelt, wie denn Wismut Aue als sportlicher Verein 2023, 2024 für die kommende Saison sich aufstellt und haben uns dazu einfach mal die Kader angeguckt und haben uns den ja aktuellen Kader angeschaut. Wer hat denn noch einen Vertrag im nächsten Jahr? Also wer bleibt bei uns im Team erhalten, wenn wir mal davon ausgehen, dass er nicht rausgekauft wird, was natürlich auch immer passieren kann. Und welche Spieler denn keinen Vertrag mehr ab Sommer haben? haben. Und da können wir dann einfach auch mal schauen, ob wir Spieler haben, wo wir sagen, die wollen wir gern behalten oder aber die wollen wir, die brauchen wir nicht und würden da sagen, dass wir keine Vertragsverlängerung brauchen. Machen das vielleicht so ein bisschen auch von Seiten der Mannschaftsaufstellung heraus. Die Torhüter, Martin Mennl hat noch Vertrag, ist, glaube ich, klar, dass er im Verein bleibt und auch ja, Ikone, ich glaube, in diesem Jahr mal wieder bewiesen, dass an ihm nichts zu rütteln gibt. Es gab ja einige, die dann auch schon während seiner Verletzung Klivin dann, natürlich, wo er sich auch jetzt nicht schlecht präsentiert hat, Philipp Klivin, aber wo auch klar war, als Martin Mennl wieder zurück war, dass das kein Thema ist, womit wir uns, glaube ich, in Aue in der Mannschaft beschäftigen müssen. Verteidigung dann schon umso mehr. Also wenn man sich anguckt, im nächsten Jahr haben noch Vertrag Kobian Bürger, Stefan Kanter, Alexander Sorge bleibt uns auch noch ein Jahr erhalten. Also die drei Innenverteidiger haben auf jeden Fall noch Vertrag im nächsten Jahr und ich gehe auch mal nicht von aus, dass die uns irgendjemand rauskauft, weil er so überzeugt ist von der Qualität für Höheres. Wer dann noch in der Innenverteidigung dazukommt, wieder zurückkommt, sind Felix Göttlicher und Ramzi Ferjani, die aktuell in Würzburg und in Worms Regionalliga spielen. Auf Felix Göttlicher freue ich mich tatsächlich sehr. Spielt, glaube ich, auch eine sehr gute Saison mit Würzburg. Wir werden es nicht schaffen, wahrscheinlich aufzusteigen, aber wird auf jeden Fall wieder zurückkehren zu uns. Und Ramzi Ferjani spielt gegen Abstieg in der Regionalliga Südwest. Ja, der natürlich auch sich hier wieder beweisen kann. Auf jeden Fall sind sie Innenverteidiger, die wieder mit zurückkehren. Und wenn man bei den Innenverteidigern jetzt bleibt, Erik Majetschak hat keinen Vertrag im nächsten Jahr mehr. Für mich tatsächlich aber auch schon ein Schlüsselspieler bei uns. Was würdet ihr da sagen, kurz, Tobias, würdest du ihn behalten? Würdest du ihm den Vertrag verlängern oder würdest du sagen, nee, da haben wir genug in der Innenverteidigung?
Also ich denke, Erik Majetschak hat ja in diesen Saison einfach auch einen sehr guten Sprung gemacht, hat auch bewiesen, dass er auch gut in der Innenverteidigung spielen kann, hat ja auch bei RB Leipzig eine Top-Ausbildung genossen. Ich glaube aber nicht, dass er zu halten sein wird. Da bin ich mir relativ sicher. Na, also das ist so ein bisschen, also weil der hat wirklich, oder der ist eigentlich für ein gutes Drittligateam auch gedacht. Das wird, und wir werden uns da sicherlich die Perspektive angucken, aber ich glaube, er wird andere Angebote haben. Aber ich würde natürlich gerne behalten.
Max, siehst du genauso?
Naja, ich denke mal, das gute Drittligateam, das wollen wir ja nächste Saison wahrscheinlich dann sein. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er sich hier durchsetzen konnte. Er hat jetzt zum ersten Mal wirklich, also der Stammspieler in der ersten Mannschaft. Und ich finde ihn spielerisch sehr gut. Physisch fehlt noch vielleicht ein bisschen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der sich in vielen Punkten noch verbessern kann, der auch einen Trainer braucht, der auf ihn setzt und der ihn quasi ein bisschen pusht. Ich glaube, den hat er mit Pavel Dotschev. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er hier noch 2 Jahre sich wirklich für mehr, für höhere Aufgaben empfehlen kann. Ich glaube aber, ihm wäre es auch für ihn besser, wenn er auch noch bleibt.
Ja. Ist natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ne? Das ist ja auch so ein Vorteil von Erik, der ja auch schon auf der Sechserposition gespielt hat, da auch keine schlechten Spiele gemacht hat. Würde mich tatsächlich auch freuen, wenn er hier noch bleiben könnte, aber sehe tatsächlich auch, dass der ein oder andere sich vielleicht dann auch schon ein Auge auf ihn geworfen hat. Ja, Verteidigung dann komplettiert.
Die
Tobias?
Frage ist,
Ja.
ob man Alexander Sorge noch weiter behalten möchte.
Er hat Vertrag halt, ne?
Ja, also ich meine, klar, der Mann hat eine ewig lange Verletzungshistorie und er hat aber auch die Saison häufig eher unglücklich gespielt. Entschuldigung, hat natürlich auch eher unglücklich gespielt, aber da war grad der Stuhl im Tisch eingeklemmt. Und da muss man natürlich auch sagen, ob er, ich weiß nicht, ob er sozusagen, ob man ihn tatsächlich auch halten möchte.
Ja, also braucht man natürlich dann auf der Gegenseite jemanden, der ihn aus dem Vertrag rauskauft, dass es da das eine oder andere vielleicht auch geben könnte, mag sein. Ja, mit den Zugängen rund um Felix Göttlicher natürlich auch, glaube ich, sind wir auch relativ gut aufgestellt, immer in der Ansicht, was ein Kobian Burger, was ein Steffen Kanser kann. Das haben sie nicht in den letzten Spielen gezeigt. Kanser war verletzt. Burger hat nicht seine besten Spiele zuletzt gemacht, hat aber auch schon sehr gute Spiele gemacht und hat ja auch mit seinen 28 Jahren schon eine gewisse Erfahrung. Also ich glaube, grundsätzlich sind wir da auf dieser Innenverteidigerposition ganz gut aufgestellt. Wen wir dann noch unter Vertrag haben, wo wir nicht groß diskutieren müssten, Linus Rosenlöcher, Kilian Jakob, unser Neuzugang in der Winterpause, Anthony Barilla und Tim Dannhof bleibt uns erhalten. Auch da hat sich im Zweifel keiner jetzt für Höheres irgendwie empfohlen. Tim Dannhof einige gute Spiele gemacht, jetzt wieder mal wieder einige schlechtere Spiele gemacht. Für mich einer, der auch noch Körperlichkeit fehlt, einfach. Das ist auch ein Kandidat für mich, wo ich vorhin sagte, irgendwie fehlerhafte Aggressivität im Zweikampf sehe ich relativ regelmäßig bei ihm. Da wünsche ich mir einfach noch mehr. Er bleibt uns aber, wenn jetzt nichts anderes groß passiert und er nicht rausgekauft wird, uns auf jeden Fall noch erhalten. Und ansonsten sehe ich jetzt hier auch keinen anderen aus der Abwehrposition, der uns weiter verlassen wird. Also so ist eigentlich so auf dem Blatt Papier die Abwehr relativ stabil für das nächste Jahr.
Aber ich hatte mir eingebildet, dass das Linus Rosenlöcher, wo es geliehen war, ist das jetzt eine Fehlinformation von mir?
Nee,
Nein.
ich glaube, der war ausgeliehen von Nürnberg, glaube ich, nach Nor Norwegen irgendwohin. Da war er ausgeliehen. Ich glaube, wir haben ihn verpflichtet, tatsächlich.
Er hat Vertrag bis 2024, glaube ich.
2024.
Ich glaube, auch so ein Kandidat, sowohl, also Dannhof und Rosenlöcher, beide extrem unterschiedliche Spielertypen, aber ich glaube, also Dannhof hat mir gut gefallen dieses Jahr. Einfach weil das war einer der wenigen, wo man gesagt hat, da hat man weniger Erwartungen gehabt, die hat er auf jeden Fall erfüllt und dann hatte er in so einigen Spielen auf jeden Fall die ein paar Lichtblicke. Und auch bei Rosenlöcher denke ich mir so, da bringt er von der Physis eigentlich alles mit. Es fehlt halt so ein bisschen in der Zweikampfführung, auch so ein bisschen in der Ruhe, in der Kontrolle. Aber mit 22 hat er noch ein bisschen Potenzial, ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe, dass da die nächsten Schritte jetzt im Sommer und in der nächsten Saison dann kommen.
Ja, der Junge ist 22. Was er für mich aktuell macht, ist großes Harakiri tatsächlich. Aber ja, Mut in die Zukunft kann man bei ihm auch haben, weil er hat auch eine gute Ausbildung genossen. Werden wir sehen, was er dann im nächsten Jahr bei uns noch bringt. Im Mittelfeld ergänzen uns heute schon Finn Hetsch, gute Besserung nochmal an der Stelle aus der U19 und Franco Schädlich, der heute Geburtstag hat im Übrigen. Noch herzlichen Glückwunsch, Franco, wenn du uns hier hörst, die auf jeden Fall ja nachrücken. Nochmal zwei, hat man in der letzten Folge ja schon gesagt, zwei Nachwuchstalente, die hier eingebunden werden sollen. Ansonsten im Mittelfeld Ivan Knezevic bleibt uns erhalten. Marvin Stefaniak hat sogar noch 2 Jahre Vertrag. Und eine Neuzugang vom VfR Sean Seitz haben wir schon bekannt gegeben, 21 Jahre, Marktwert von 100.000, wo man sehen wird, ob er ein Linksaußen ist, der im Zweifel als Backup für Stefaniak dann im nächsten Jahr eine gute Wahl war. Ausläuft der Vertrag oder auslaufen wird der Vertrag von, finde ich auch einen spannenden Spieler, Tom Baumgart, jetzt leider verletzt. Gute Besserung wieder an der Stelle. Max, du hast ihn wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder begleitet aus Chemnitz, Local Guy. Aber mittlerweile auch schon wieder 25, wird dieses Jahr 26. So wirklich durchgesetzt im Profifußball hat er sich noch nicht. Sollten wir ihm zutrauen, dass er das noch schafft, oder sollten wir ihm den Vertrag nicht verlängern?
Naja, die einzige Phase, in der er ja wirklich auf dem Spielfeld wirklich stand und eine wirkliche Alternative war, war ja unter Daniel Mayer. Der ist nun seit 3 Jahren nicht mehr da. Ich glaube, wir haben verschiedene Trainer und verschiedene Spielklassen schon gezeigt. So richtig funktioniert das nicht mehr. Ich sehe da kein Potenzial mehr. Ich sehe da auch nicht wirklich eine Zukunft. So leid es mir tut, auch wenn es ein Junge aus der Region ist. So wirklich warm werde ich mit der Personalie dann nicht mehr. Soll halt nicht mehr passen. Ich denke mal, eine Luftveränderung würde ihm gut tun. Auch uns würde das Kapazitäten bringen. Also ich sehe da über den Sommer hinaus wenig, ja, Hoffnung, dass er bleibt.
Tobias, machst du Tom Hoffnung?
Naja, es ist, der Max hat das ja gut zusammengefasst. Also es hat ja so unter verschiedenen Spielern, also unter verschiedenen Spiels- oder Liga, unter verschiedenen Ligen und auch unter verschiedenen Spielsystemen und auch unter verschiedenen Trainern leider nicht funktioniert. Er ist natürlich leider sehr verletzungsanfällig. Na, also es ist jemand, der auch immer jemanden hinter sich braucht, der ihn dann gut deckt und gut, na, sag schon, einfach auch gut, also da braucht immer jemanden hinter sich. Also es kommt, glaube ich, auch sehr auf das Spielsystem an. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich eine Zukunft in Auer auch haben wird.
Ja, das, genau, kann ich nur beipflichten. Tut einem etwas leid, hätte man ihm mehr zugetraut und auch mehr gehofft, natürlich auch. Aber das soll wahrscheinlich nicht sein. Ja, dann haben wir noch auslaufende Verträge mit Dimitri Nazarov, wird wie jedes Jahr wahrscheinlich hart gefeilscht hinter den Kulissen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, wie dass man sich nochmal mit ihm zusammensetzt und nochmal mit ihm eine Vertragsverlängerung hinbekommt. Dimitri Nazarov in einem anderen Trikot, außer das lila-weiße, kann ich und will ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, Demi ist immer einer, der jeden Verein nach vorne bringen kann, wobei man manchmal auch natürlich über seine Spielweise streiten kann. Aber dass er jeder Mannschaft irgendwie in der dritten Liga gerade irgendwie noch einen Input bringt und im Zweifel auch bei gewissen Spielsituationen der Unterschiedsspieler ist, das ist, glaube ich, unzweifelhaft so festzuhalten, sodass wir, glaube ich, alle froh wären, wenn Demi bleiben würde. Sam Schreck, glaube ich, können wir abschreiben. Kann mir nicht vorstellen, dass Sam Schreck bei uns bleiben wird. Sieht das jemand anders von euch?
Also ich glaube, Sam Schreck ist eigentlich auch ein Spieler. Ich weiß nicht, Max wird mir das vielleicht gleich lünchen, aber den sehe ich tendenziell sogar mittelfristig eher in der zweiten Liga.
Naja, ich glaube, Sam Schreck hat das große Problem, dass es dieses Jahr mehr auf der Sechs spielen muss und seine Qualitäten so im offensiveren Bereich nicht wirklich ausleben kann. Bin ich geteilter Meinung. Man muss fairerweise sagen, er war jetzt auch schon bei einigen Profivereinen nach seiner Ausbildung bei Leverkusen und da hat er sich nicht durchsetzen können. Und in Aue spielte er zum ersten Mal wirklich Stammspieler über 2 Saisonen. Hat, ich sag mal so, auch noch viel Luft nach oben, da ist sicherlich eine Menge Talent da. Aber mir fehlt für ihn persönlich, dass er die Spiele an sich reißt, dass er wirklich eine tragende Kreativrolle einnimmt. Und ich glaube auch, er ist wie bei Majacek. Er ist ein Spieler, der sicherlich mehr kann, sicherlich auch Richtung zweite Liga. Aber wenn man realistisch ist, und das hoffe ich, das ist Spieler und Berater, dann muss man sagen, es wäre vielleicht ein Jahr in Aue noch besser als auf der Bank in der zweiten Liga.
Also ich wäre wahrscheinlich eher bei Tobias tatsächlich. Ich glaube auch, ein Zweitligist wird sich ihn im Sommer schnappen und wird wahrscheinlich auch froh mit ihm werden. Das ist auch ein sehr flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, defensives, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Und ich glaube auch so einen mittelmäßigen Zweitligist bringt er voran. Glaube auch immer noch nicht, dass er irgendein Unterschiedsspieler sein kann, aber klar ist, dass er sich, glaube ich, gut in so ein Kollektiv einfügen kann, da auch eine tragende Rolle spielen kann. Und ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr auf Aue Lust hat. Fun Fact nebenbei, wir ziehen hier gerade in Hamburg um und das Möbelunternehmen, was sich hier unsere Wohnung angeguckt hat, ist irgendwie der Chef dieses Möbelunternehmens oder des Umzugsunternehmens. Und dessen Sohn hat mit Sam Schreck zusammen im Verein Fußball gespielt und hat da so ein paar Geschichten von früher rausgepackt. Der hat ja früher beim HSV in der Jugend gespielt, musste dann leider den Verein verlassen. Gab es eine ganz, ganz blöde Geschichte. Und dann war er bei St. Pauli und dann hat er halt so seine Runde gedreht und tatsächlich auch einer, der, glaube ich, auch der Meinung ist, dass er zu höherem befugt ist und ein ja, sag mal, Erstliga internationaler Spieler sein müsste. Und eigentlich hat er aber, ja, in Groningen war er es tatsächlich ja auch, aber da ja auch nicht zum Zug kam und in Aue jetzt irgendwie, ja, Stammspieler ist, aber es ist halt Aue in der dritten Liga. Ja. Und ich gehe fest davon aus, jetzt ist er 24. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, er wird jetzt noch mal den Schritt im Sommer gehen, weil er einfach auch so eine ja, Selbstsicherheit wohl im Privatleben versprüht, zu sagen, da muss noch mehr passieren. So viel dazu. Und ja, wir gehen nicht mehr auf andere ein. Nico Gorzels Vertrag läuft aus, jetzt nach einem Jahr schon. Philipp Besongs Vertrag lief nur ein Jahr, läuft jetzt aus. Ulrich Taffertshofer, boah, läuft jetzt aus. Boris Daschi Vertrag läuft aus. Maxi Thiel läuft aus. Ich glaube, ohne das mit euch abgesprochen zu haben, das sind für uns so die Spieler, die halt tatsächlich in diesem Jahr fehlen oder die in diesem Jahr nicht die Leistung gebracht haben, um uns in der Breite einfach zu verbessern, die, wenn sie reinkommen, wenn sie spielen, einfach jetzt nicht das Niveau erreichen, was sie eigentlich könnten, sodass ich da eigentlich jetzt niemanden aus dieser Garde sehe, der sich für eine Vertragsverlängerung hier in den Vordergrund gespielt hat. Aber eine ganz spannende Personalie ist ja noch, und das wäre dann die letzte, Antonio Jonic, der seinen Vertrag jetzt auslaufen lässt im Sommer und die Frage natürlich sich stellt, sollten wir als Verein aktiv werden, den 23-Jährigen noch zu einer Vertragsverlängerung hinzubringen oder sagen wir ihnen, Toni, vielen Dank, aber mach's gut. Was denkt ihr, Tobias?
Also ich persönlich bin der Meinung, er wird natürlich sich eher einen Verein suchen, wo er einfach auch besser bezahlt wird. Und ich glaube, das hat er auch immer deutlich gemacht. Also er spielt für Geld und das tun sie ja alle. Also da müssen wir uns ja auch am Ende des Tages nichts vormachen. Aber ich glaube, man kann es probieren, aber ich glaube, das ist kein Unterfangen, was mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gesegnet ist.
Max, weißt du mehr?
Naja, ich weiß, dass sich auf jeden Fall darum bemüht wird. Mir ist auch, wie gesagt, schleierhaft, warum einige nicht Antonio Jonic-Fan sind. Also ich glaube, er hat uns mit seinen Toren in dieser Rückrunde überhaupt in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind. Also ich finde, er bringt alles mit, was man als Stürmer braucht. Physis, auch ein bisschen Impulsivität, auch ein Temperament. Und das ist für mich ein ganz klarer Spieler, der Zweitliga-Format hat, wenn er an sich arbeitet und wenn er das Maximale aus sich herausholt. Er hat sicherlich seine kleinen Fehler, aber wenn er daran arbeitet, wenn er da dran bleibt, dann ist er auf jeden Fall ein Spieler für die zweite Liga. Ich glaube, hat Hoffenheim durchgelebt, war bei Kaiserslautern. Das sind, glaube ich, ganz gute Stationen im Nachwuchsfußball. Und er hat ja in der Rückrunde jetzt schon gezeigt, was er kann, wenn er die Bälle bekommt, wenn er, ich glaube, das ist für einen Strafraumstürmer extrem wichtig, dass er im Strafraum angespielt wird und wenn er nicht im Mittelfeld seine Bälle holen muss. Und ich glaube, wenn das System funktioniert, wenn er in einer Einheit steht, die auch auf ihn spielt und zu ihm spielt, und er da das zentrale Offensivposition ist, dann ist er ein unfassbar guter Stürmer und auf jeden Fall halten. Für mich, wie gesagt, ein Spieler der Rückrunde, unfassbar guter Junge. Ich denke mal. Den ho ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir können ihn halten.
Ja. Ich glaube, man muss ihm sehr dankbar sein, das sind wir ja alle, dass er die Punkte geholt hat, dass er sich auch nochmal in Dienst der Mannschaft gestellt hat. Natürlich mit einer Offenheit, ich glaube, nach dem Wiesbaden-Spiel eben zu sagen, er spielt für Geld, was du, Tobias, sagtest, und das auch mit so einer Nüchternheit einfach sagt. Ich glaube nicht, dass wir ihn zu einer Vertragsverlängerung überzeugen können. Ich glaube auch da, er ist 23, wird jetzt 24 im Sommer. Da muss für ihn der nächste Schritt und wahrscheinlich auch für den Berater der nächste Schritt jetzt gegangen werden. Er bringt die Daten mit, die er jetzt in Aue geliefert hat. Er kann da einiges vorweisen und wird sich, gehe ich fest von aus, jetzt nicht irgendwo mittelfristig dann auch in Aue weiterhin sehen. Wobei ich das tatsächlich etwas anders sehen würde wie du, Max. Ich finde ihn nicht einen überragend guten Stürmer. Ich glaube, er ja, kann im Zweifel auch in der zweiten Liga-Mannschaft gut mitspielen. Kommt ein bisschen auch aufs Team drauf an, weil ich glaube, er ist nicht der Unterschiedsspieler, der Spiele entscheiden kann, aber natürlich trotzdem noch ein guter Strafraumspieler, Stoßstürmer davon ist. Davon haben wir jetzt ja auch gelebt, ein paar Spiele lang, bis sich dann die Mannschaften drauf eingestellt haben. Aber ich bleib immer noch auch dabei, dass Antonio Jonic kein Top-Stürmer werden wird, auch nicht in der zweiten Liga. Es wird immer im Zweifel ein guter Drittliga-Stürmer sein. In der zweiten Liga wird er irgendwie mitspielen, aber meiner Welt auch nicht irgendwo eine nennenswerte Rolle irgendwo spielen. Mal gucken, kommt im Zweifel auch auf das Team
Du
natürlich drauf an.
weißt, wie die Wetteinsätze sind, ne? Du
Die
weißt, wie die
weiß ich, die weiß ich.
Wetteinsätze.
Das habe ich ja nicht,
Ja.
habe ich nichts mit zu tun. Bin da aber sehr parteiisch und würde mich auf eine Seite stellen. Die
Naja.
Zukunft wird es zeigen. Genau. So, ja, dann haben wir das Team ja so ein bisschen zusammengestellt. Wir werden sehen. Wir haben gehört von Max, im Hintergrund laufen schon diverse Gespräche und das Management ist dran, das Team für das nächste Jahr zu formen. Ob man wirklich ein Team zusammenformt, mit dem man den Aufstieg nächstes Jahr in Angriff nimmt, wird man sehen. Aber ich glaube, allen sollte das klar sein, dass das im Zweifel nicht der nächste Schritt wäre, sondern wirklich eher eine Etablierung in der dritten Liga nächstes Jahr das Ziel sein sollte, und jeder von uns würde, glaube ich, es mit dankenswerter Hand annehmen, wenn es mal einfach eine ruhige Saison im nächsten Jahr gibt, wo man weder nach unten noch irgendwie nach oben groß gucken muss. Gucken in die nächste Saison haben wir gerade gemacht, gucken auf die nächsten Spiele, die nennen wir jetzt einfach, weil wir jetzt auch schon etwas länger gesprochen haben, aber das war ja absehbar mit Max. Wir spielen gegen Elversberg, wir spielen gegen Viktoria Köln, wir spielen in Duisburg und wir spielen zu Hause Dortmund 2 an einem attraktiven Montagabend. Nächsten 4 Spiele, wie viele Punkte holen wir, Tobias, aus den nächsten 4 Spielen?
Oh, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, in Elversberg wird nicht so viel gehen. Gegen Viktoria Köln könnte ich mir einen Sieg vorstellen an einem guten Tag. Und gegen Borussia Dortmund 2 müssen wir einfach ziehen. Also ich sag mal,
Duisburg auswärts, bist du jetzt übergangen?
boah, schwierig zu sagen. Also ich denke, das verdienen wir auch. Ich denke, wir holen bestenfalls 6 Punkte. Aber das würde ja im Zweifel auch reichen.
Max, bist du auch so optimistisch?
Naja, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, ne? Elversberg wäre dann mal so ein typisches Spiel, was wir dreckig 2-1 gewinnen. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich kann mir vorstellen, dass wir Viktoria Köln zu Hause schlagen können. Wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht alles so schlecht, wie es teilweise geredet wird, nur weil jetzt mal 4 Spiele schlecht waren. Es ist dann meistens so, dass es dann wieder in die andere Richtung kippt. 4, 5 Punkte in den nächsten 4, 5 Spielen, das wäre ganz gut, weil damit hätte man es dann, glaube ich, in Sack und Tüten den Klassenerhalt.
Fährst du mit nach Elversberg, Max?
Nein, ich werde wahrscheinlich die Frauenmannschaft von Aue
Oh,
unterstützen an
top.
dem Wochenende. Die spielen in Heidenau.
Oh, sehr schön. Und gibt es da
Also hier
einen
quasi um die
Spielbericht
Ecke.
dazu?
Wenn sie sich anstrengen, kriegen sie natürlich einen super Spielbericht. Ich schreibe.
Sehr gut. Ja, nochmal dann auch mega gut natürlich für die ganzen Auswärtsfans, die jetzt in der Lage auch nochmal den Weg nach Elversberg mit auf sich nehmen. Elversberg irgendwo im Saarland in der Ecke drin. Kommt man im Zweifel dann auch nicht so schnell wieder hin, wenn die den Weg dann direkt in die zweite Liga weitergehen. Also Props an alle, die da diese stundenlange Zeit auf der Autobahn in Angriff nehmen, um zum Tabellenführer zu fahren. So, dann sind wir jetzt schon am Ende der Folge. Wir, wie vorhin schon gesagt, sind schon etwas länger als sonst, aber ich glaube, es war ja auch super interessant, mit dir, Max, zu quatschen und von dir so ein paar Insights zu bekommen. Von Helge haben wir in letzter Zeit ja weniger gehört, Ex-Vorstand, aber wir haben jetzt doch noch auch einen Helge der Woche herausgraben können, denn er ist tatsächlich, und das sollte jeden von uns bewusst sein, auch noch auf Social Media aktiv. Und zum einen hat er Domenico Tedesco zu seinem neuen Job als Chefcoach der belgischen Nationalmannschaft gratuliert auf LinkedIn. Also da sind auch immer noch die Beziehungen sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch noch einen Kommentar auf Instagram von ihm, wo er sich tatsächlich in eine Diskussion von Aue-Fans mit reinhackt, beziehungsweise mit reinschreibt und in die Kommentierung mit aufnimmt, wo es in einem Insta-Post, glaube ich, von Lukas, auch, glaube ich, einer unserer Hörer, viele Grüße an Lukas, irgendwie auch um die Rolle von Helge Leonard natürlich geht. Und da kommentiert er unter den Instagram-Post etwas mit Aue war 30 Jahre mein Verein und bleibt es. Mit Chemnitz ist es geschäftlich. Also Hintergrund nochmal, da ging auch nochmal um sein Engagement bezüglich des CFCs. Mit Chemnitz ist geschäftlich und wir haben da Betriebe und in Aue auch und woanders auf der Welt auch. Ist ein bisschen komisch geschrieben, deswegen stocke ich jetzt etwas. Die Leonards sind gegenwärtig Hauptsponsor in Aue und deshalb bitte keine Polemik. Also nur, dass ihr es mitbekommt. Helge liest eure Tweets, Helge liest eure Insta-Posts und ist da immer mit dabei und ist sich auch nicht zu schade, was ja auch gut ist, sich dann ab und zu mal in den Kommentaren mitzumelden. Und ja, wichtigster Satz, glaube ich, wichtigste Aussage in diesem Post ganz am Anfang: Aue war 30 Jahre mein Verein und bleibt das. Und das werden wir natürlich sehen, wenn wir uns dann nächstes Jahr die Sponsorenliste angucken, ob das dann auch wirklich so stimmt und auch entsprechend so bleibt. Hab dann nur so ein, ob es jetzt aus dem Bericht des Vorstands irgendwo war, irgendwas im Hinterkopf, dass man versucht hatte, mit der Leonhard-Gruppe zu sprechen in den letzten Monaten und da keiner erreichbar war. Das ist nur da so für mich hängen geblieben. Aber trotzdem ist natürlich ein Helge der Woche wert. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, bevor wir dann zum Ende kommen, noch eine kleine Geschichte, hatte ich von vorher kurz gesagt. Ich habe mir ein neues Trikot gekauft. Nach dem Spiel gegen Oldenburg bin ich direkt nach Dimis Siegtreffer in den Fanshop spaziert und habe mir dann ein Dimitri Nazarov-Trikot mit der Nummer 10 gekauft, weil ich glaube, auch in Jahren, Jahrzehnten werden wir immer noch von Dima sprechen. Und wenn man auch hier in Hamburg auf Aue angesprochen wird, dann ist Dimi Nazarov relativ schnell ein Thema, geliebt wie gehasst. Und zu Hause erst habe ich gemerkt, dass tatsächlich der Brustsponsoraufdruck leicht schief raufgedruckt wurde. Und ja, war natürlich dann mit dem Trikot schon wieder in Hamburg hier und hatte das ja hier im Fanshop vor Ort gekauft und habe dann mit dem Fanshop hin und her gemailt und die sagten mir dann eben, ich soll es wieder einschicken. Und wiederholt ging es super, super schnell, dass ich ein neues Trikot hatte. Also A, dass ich natürlich relativ schnell ein neues Trikot bekommen habe, auch einwandfrei, wunderbar, so wie ich es wollte, super klasse. Aber zum wiederholten Male gebe ich hier in Hamburg Bestellungen auf im Fanshop online und am nächsten Tag tatsächlich habe ich das Paket hier schon vor Ort. Also was für ein Mega-Service und Einsatz da der Fanshop auch macht. Also viele Grüße und vielen Dank auch nochmal in diese Richtung, wie schnell da Bestellungen abgearbeitet werden und natürlich auch der deutsche Paketdienst, die hier das Paket innerhalb von nicht mal, die letzte Bestellung nicht mal von 24 Stunden hier oben in Hamburg abliefern. Das ist echt super. Und ja, nochmal für euch Werbung, bestellt im Fanshop und unterstützt natürlich damit auch den Verein und repräsentiert euren Verein auf den Straßen. Das zu der Trikotgeschichte. Ja, ansonsten sind wir schon am Ende der Folge 48. Gern nochmal Werbung und natürlich auch viele Grüße an Martin an der Stelle für die Folge 47 mit seinem Interview mit Sophie Weidauer, die Spielerin von Turbine Potsdam, die aber ihre Wurzeln im Erzgebirge hat und bei Erzgebirge Aue auch in der Mannschaft, in der Frauenmannschaft gespielt hat, jetzt Profispielerin bei Turbine Potsdam entsprechend ist. Super Folge, wer sie noch nicht angehört hat, Folge 47 des Aue Podcasts, sehr zu empfehlen. 30 Minuten Interview mit der Turbine Potsdam-Spielerin Sophie Weidauer. Und dann habe ich nichts mehr auf meiner Agenda. Tobias Max, habe ich was vergessen?
Nein, ich glaube nicht. Es war heute ja auch eine sehr, sehr umfängliche Folge, muss ich sagen.
Ja, wir sind etwas über der Zeit, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt. Und an der Stelle nochmal, Max, vielen Dank zum einen für deine Ausführungen hier in der Folge, aber im Großen und Ganzen natürlich auch für dein Engagement rund um den Verein. Du machst das auch ehrenamtlich, kriegst keinen Euro dafür, beziehungsweise musstest sonst mich berichtigen danach. Machst es ehrenamtlich, deine Spielberichte lesen sich immer wieder super und frisch und modern. Ich glaube, die Rückmeldungen und das Feedback bekommst du auch auf den Online-Medien. Ich glaube, auch gerade medial hat sich super viel Positives für Aue getan, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook. Ihr bringt jetzt die Ergebnisse am Anfang der Woche der Jugendmannschaften in einer schönen Tafel irgendwie transparent aufgezeigt, dass man da nicht sich einzeln wie in den letzten Jahren immer die Ergebnisse einzeln zusammensuchen müsste. Also cool, dass ihr das auch noch mitnimmt. Nehmt vielleicht die Frauenmannschaft noch auf. Das wäre so eine Idee von mir, dass man dann so dass die Mannschaften komplett hat. Cooler Service und auf jeden Fall nochmal das Feedback von mir oder auch von allen, glaube ich, aus der Community. Wir nehmen auf jeden Fall wahr, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt und das, was ihr aber tut, hat wirklich Hand und Fuß und macht Sinn und bringt uns wirklich als Verein voran. Also vielen Dank an dieser Stelle von der gesamten Community.
Ich habe das große Glück, da auch in ein Team reingekommen zu sein, das erstens auf Augenhöhe damit mir Mitarbeiter, die mir extrem viel zuarbeiten. Also allein im Spielbericht helfen drei, vier Leute immer mit. Da passiert schon viel, da wird schon viel gemacht. Wir sind da dran. Ja, und wie gesagt. Es ist, wie gesagt, ein tolles Arbeiten. Und wie gesagt, ich nehme es da nicht als Anstrengung auf. Für mich ist das so eine, auf der einen Seite eine kleine Ehrensache und auf der anderen Seite habe ich natürlich mich auch in den letzten Jahren immer weit aus dem Fenster gelegt, immer großen Mund aufgerissen. Jetzt ist die Phase, wo man ein bisschen was zurückgeben muss und man die Möglichkeit hat. Und da muss man natürlich dann auch liefern. Und deswegen sehe ich das auch so als eine kleine Pflichtaufgabe.
Sehr, sehr gut. Also es gibt ja den FCE-TV bei YouTube. Da stellt sich ja jetzt die Frage, Max, wann sehen wir dich als Anchorman von FCE-TV?
Da kommen noch ein paar andere davor. Ich habe noch ein paar andere Ideen.
Mich? Okay, ich mach's.
Nein,
Alles
nein, nein,
klar.
nein, Gottes Willen.
Okay, ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal für die Folge. Vielen Dank für das Feedback von euch Hörerinnen und Hörer, was wir regelmäßig bekommen. Teilt weiterhin unsere Folgen und ja, teilt unseren Aue-Podcast. Und dann hoffen wir, dass sich die sportliche Situation weiter entspannen wird, dass wir die notwendigen Punkte noch sammeln werden. Und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Glück auf.